Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme und erholsame Mittagspause und ich freue mich nun sehr, das zweite Panel von uns ankündigen zu dürfen unter dem Titel Bewaffneter Rechtsextremismus, dessen Kontinuitäten, die rechtsextremen Milieus und aber auch das staatliche Versagen soll im Folgenden beleuchtet werden. Wir, die Referentinnen und Referenten, werden gleich von der Moderatorin vorgestellt werden. Ich freue mich sehr, Shelly Kupferberg als Moderatorin dieses Panels gewonnen zu haben. Sie ist Moderatorin beim RBB, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, dass sie sich bereit erklärt hat, heute diese Zeit zu nehmen und uns zu unterstützen bei dieser Veranstaltung. Und ich freue mich nun sehr auf eine hoffentlich spannende und informative Diskussion. Dankeschön und nun übergebe ich dir das Wort. Danke.
Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu diesem zweiten Panel und darf Ihnen, wie gerade angekündigt, die Referenten ein wenig vorstellen. Neben mir, das ist Kathi Lang. Sie ist Juristin und sie arbeitet bei der Beratungsstelle für rechtsmotivierte und rassistische Gewalt des RAA Sachsen e.V. Sie ist Juristin von Hause aus, Spezialistin für rechte Fragen in Bezug auf rechte und rassistische Gewalt und deren Erfassung durch die Sicherheitsbehörden. Und darüber wird sie auch ein bisschen was uns heute erzählen. Sie beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema, weil sie auch darüber an der TU Dresden gerade promoviert zur Frage der Gesetzgebung in Bezug auf rechte und rassistische Gewalt in Deutschland. Ich darf Ihnen David Begrich vorstellen, einer der Rechtsextremismus-Experten in diesem Land. Er arbeitet bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander, das ist das Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V. und beschäftigt sich schon seit den frühen 90er Jahren intensiv mit den Erscheinungsformen und Strukturen der extremen Rechten und hat seines Zeichens Sozialwissenschaft und Theologie studiert, ist Autor unter anderem für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und ich begrüße Uli Jentsch auf dem Podium, freier Journalist, Mitarbeiter des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums, das APABITS, das befindet sich in Berlin, in Kreuzberg. Er recherchiert, publiziert und referiert seit gut 15 Jahren zum Thema extreme Rechte und das APABITS ist eines der bundesweit wichtigsten Archive zum Thema extreme Rechte. Drei Experten also haben wir auf dem Podium. Wir werden sie nacheinander jetzt erst einmal hören mit einigen Impulsen, Statements, beziehungsweise lassen Sie einfach mal Revue passieren, was also passiert ist, was wir wissen über den NSU. David Begrich wird Ihnen erst einmal ein bisschen was über die Struktur und die Taten erzählen, über den nationalsozialistischen Untergrund. Dann werden wir Uli Jentsch hören, der nämlich den Kenntnisstand zusammenfasst. Was wissen wir tatsächlich über den NSU? Und Kathi Lang wird uns dann etwas über das Versagen der Behörden mitteilen. Und dann lade ich Sie natürlich ganz herzlich ein, mit uns zu diskutieren, Fragen zu erörtern, zu stellen. Das Podium wird dann relativ schnell geöffnet werden für Ihre Fragen und Anliegen. Herzlichen Dank und David Begrich, du hast das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, als am 4. November vergangenen Jahres uns so langsam bewusst wurde und in den nachfolgenden Tagen langsam bewusst wurde, was geschehen war, stellte sich aus den Telefonen der Journalistinnen und Journalisten, die bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die im Themenfeld arbeiten, eine Frage: Woher so plötzlich und woher jetzt? Pommersche Aktionsfront, Skinhead Sächsische Schweiz, Selbstschutz Sachsen-Anhalt, Freie Nationalisten, Nationaler Widerstand Berlin, all das sind Namen für neonazistische Gruppen, die seit langem in der Bundesrepublik Deutschland durch Gewalttätigkeiten, durch nationalsozialistische Hasspropaganda in die Öffentlichkeit getreten sind. Aber sie sind vor allen Dingen eins, sie sind eben auch Schall und Rauch für etwas, was dahinter steht und was sehr viel realer ist, was ich die neonazistischen Kernmilieus nenne. Ich glaube, dass eine wichtige Voraussetzung, um zu verstehen, was in den zurückliegenden Jahren im Kontext der NSU geschehen ist, so darauf besteht, sich vor Augen zu führen, mit welchen Strukturen wir es zu tun haben. Und hier geht es nicht nur darum, wie es die Sicherheitsbehörden in der Regel tun, feste Strukturen zu beschreiben, die im Rahmen von Vereinigungen, Parteien, wo es um Mitgliedsbeiträge und Rechenschaftsberichte geht, zu gucken und zu analysieren, sondern es geht darum, das zu beschreiben, was es im Kern ist, nämlich eine neonationalsozialistische Bewegung als Gesamtheit. Und diese wird man nur dann verstehen, wenn man sie nicht aufsplittet und aufspaltet in eine Partei auf der einen Seite, eine Jugendsubkultur auf der anderen Seite und organisierte Neonazi-Kameradschaften auf der dritten Seite, sondern wenn man endlich damit anfängt, sie als das zu begreifen, was sie sind. Sie sind eine Bewegung zur Beseitigung der Demokratie in diesem Land und so verstehen sie sich auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass es völlig egal ist, unter welchem Namen diese Strukturen auftreten, denn diese Namen können sich schnell und rasch ändern. Aber man muss sich klar machen, wie die Strukturen funktionieren. Sie sind angetreten als informell hierarchische Personenzusammenschlüsse, die ganz klar zwei Ziele verfolgen. Sie wollen zunächst in den Regionen, in denen sie tätig werden, einen Freiraum schaffen, in dem sie unwidersprochen nationalsozialistische Propaganda in die Öffentlichkeit bringen. Und weil das ja so viele ignorieren, geht es um ein zweites. Es geht eben nicht nur um die Ästhetisierung von Gewalt, sondern es geht auch um die Anwendung von Gewalt. Wenn junge Leute im Alter zwischen 21 und 35 Jahren auf Stadtfesten mit dem T-Shirt auftreten, Jesus konnte übers Wasser gehen, ich gehe über Leichen, dann kann man das vielleicht makaber finden. Aber es ist auch eines, es ist eine ganz klare Vernichtungsandrohung gegenüber weltanschaulichen und politischen Gegnerinnen und Gegnern dieser Gruppen. Ich glaube, wir sollten uns nicht täuschen. Wir sollten uns nicht täuschen lassen von der Frage der Aktivitätsbereitschaft der Sicherheitsbehörden hinsichtlich der Verfolgung dieser Strukturen und Gruppen. Ich glaube, dass wir alle wissen können und wissen sollten und uns immer wieder bewusst machen sollten, dass es eine zu lange zurückreichende Kontinuität der Entwicklung des Neonazismus in der Bundesrepublik Deutschland in Ost und West mit jeweils sehr unterschiedlichen Ursachenzusammenhängen gegeben hat. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich klarzumachen, dass Verbote sicher eine temporäre Wirkung haben, dass diese Verbote aber das Problem im Kern nicht lösen können. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich klarzumachen, dass diese neonazistischen Kernmilieus vor allen Dingen dort wirksam werden, wo sie im Marktplatz, auf dem Marktplatz des politischen Wettbewerbs Freiräume eingeräumt bekommen, um zwei Dinge zu tun. Nämlich einerseits Modellentwürfe für eine von ihnen apostrophierte Volksgemeinschaft zu entwickeln und zweitens politische und weltanschauliche Gegner mit Gewalt aus diesen Regionen zu vertreiben. Ich glaube, dass es nicht ausreicht, ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre auf die Entwicklungen zu gucken, sondern dass es notwendig ist, sich in langen Zeiträumen Kontinuitäten und Brüche in dieser Hinsicht anzusehen. Wer den ostdeutschen Rechtsextremismus verstehen will, kann nicht mit dem Verständnis am 3. Oktober 1990 anfangen. Wer den ostdeutschen Rechtsextremismus verstehen will, muss anfangen an dem Tag, an dem in Ost-Berlin die Zionskirche von Neonazis unter den Augen der Sicherheitsbehörden der DDR und ihrem Nichtstun überfallen worden ist und die Besucher schwer geschlagen und verletzt wurden. Wer verstehen will, was passiert ist, muss sich die jeweiligen Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen des ost- und westdeutschen militanten Rechtsextremismus vor Augen führen und sich klar machen, dass die Anwendung von Gewalt hier nicht bloß bloße Rhetorik ist, sondern eine weit zurückreichende Geschichte hat in der alten Bundesrepublik in Bezug auf den Rechtsterrorismus und in den neuen Bundesländern in Bezug auf den massiven Straßenterror Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, wir sollten uns nicht täuschen. Die Gefahr hinsichtlich dieser Milieus ist nicht vorbei. Die Gefahr, die von diesen Milieus ausgeht, ist nicht vorbei dadurch, dass die Medienberichterstattung vielleicht jetzt etwas zurückgegangen ist, dass Überfälle und Angriffe nur noch auf Seite 5 der Tageszeitung vorkommen. Ich glaube, wir sollten eine gute Sensibilität dafür entwickeln, wo neonazistische Milieus Kontinuitäten entwickeln, wo sie auf Straßen und Plätzen, in Berufsschulen und Sekundarschulen und Gymnasien, wo sie in Jugendeinrichtungen und Sportvereinen Platz greifen, indem sie Identitätsangebote machen und dadurch, und das muss man, glaube ich, auch sehr deutlich dazu sagen, andere verdrängen. Überall dort, wo Neonazis unwidersprochen auftreten können, und sei es auch nur, indem sie sozusagen mal eben ihre Meinung sagen und damit, wie sie nicht müde werden zu betonen, das Recht auf Meinungsfreiheit in Beschlag zu nehmen, in diesem Moment verdrängen sie andere. Ja, sie sorgen dafür, dass andere zum Schweigen gebracht werden. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Danke auch für die Vorbemerkungen, weil die machen mir zumindest ein paar Sachen der Darstellung ein bisschen leichter. Ich bin gebeten worden, darüber heute etwas zusammenzufassen, was wir aus der heutigen Sicht, also Anfang Juni, fast 7 Monate nach dem Auffliegen über den NSU, eigentlich mit Gewissheit sagen können. Die erste Antwort ist, wir wissen nicht viel. Wir wissen vor allem jetzt, Anfang Juni, kaum mehr, als wir eigentlich schon Ende Dezember oder auch Mitte Januar schon wussten. Wir wissen zugegebenermaßen sehr viel mehr über die fatale Arbeitsweise der Behörden, nicht zuletzt durch die Schäfer-Kommission in Thüringen. Wir kennen von den NSU-Mitgliedern die Namen der Kätzchen und die Farbe des Gummiboots, mit dem sie auf der Ostsee gepaddelt sind. Wie es ihnen aber gelang, die längste politisch motivierte Mordserie der vergangenen 30 Jahre hinzulegen, das wissen wir nicht mit Gewissheit. Wir wissen sehr wenig letzten Endes über ihren gesamten Modus operandi, also ihre Vorgehensweise im Detail. Auch die jüngsten Freilassungen in der vergangenen Woche von 3 bisher inhaftierten Unterstützern des NSU und auch die, gelinde gesagt, vagen Ankündigungen über die eventuell zu erwartenden Anklagen gegen Beate Zschäpe zeigen, dass wir wahrscheinlich auch von Seiten der Ermittlungsbehörden nicht mehr viel zu erhoffen haben. Zumindest nicht, was den konkreten Ablauf der Taten des NSU angeht. Man könnte das sogar noch weiter treiben. Gäbe es das Bekennervideo nicht, wäre das nicht ans Licht der Öffentlichkeit geraten, könnte die Ermittlungsbehörde eigentlich die wenigsten Mordtaten dem NSU überhaupt aus eigener Kraft nachweisen. Müsste die Bundesanwaltschaft Uwe Mundlos und Uwe Grünhardt den Prozess machen, wären diese beiden Haupttäter nicht tot. Es wäre wahrscheinlich auch ein juristisches Desaster. Kommen wir zum NSU selber. Was war der NSU oder wie stellt er sich im Moment uns dar? Der NSU bestand in seinem Kern aus 3 Personen aus der militanten Neonazi-Szene aus Jena, Thüringen, den dreien, die manchmal Trio oder auch die Zwickauer Zelle genannt werden. Die 2 Männer und eine Frau waren im Januar 98 wegen einer drohenden Verhaftung, wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens untergetaucht. Es folgte eine mehrmonatige Phase des Abtauchens. Nach dieser zogen die 3 im Jahr 2001 nach Zwickau in Sachsen, wo sie bis zu ihrem Auffliegen im November 2011, also insgesamt fast 10 Jahre, unter falschen Namen leben konnten. Diese 3 wurden in dieser gesamten Zeit unterstützt durch ein Netzwerk, das wie sie selber aus der thüringischen oder sächsischen Neonazi-Szene der 90er Jahre stammte. Darunter hochrangige Mitglieder, ich betone hochrangige Mitglieder, der lokalen Strukturen wie des Thüringer Heimatschutz, der Neonazi-Skinhead-Netzwerke Blood and Honor oder Hammerskins, der NPD und anderer. Dieses Netzwerk versorgte die Zelle mit Papieren, Geld, Waffen und Kontakten. Bis heute sind durch Berichte aus der Presse, aber auch aus eigenen Recherchen von antifaschistischen Recherchegruppen, insgesamt im gesamten Komplex NSU die Namen von rund 120 Personen genannt worden. Davon müssen 2 bis 3 Dutzend für Unterstützungshandlungen in Betracht kommen. Nur eine Handvoll davon wiederum dürften so etwas wie Täterwissen besessen haben. Und so wie es gerade aussieht, kann Tatbeteiligung, also ein wirkliches Täterwissen, offensichtlich nur 2 Personen, die noch leben, mit Mühe nachgewiesen werden. Eine davon ist Beate Zschäpe, die andere Person ist der ebenfalls in Haft sitzende André Ehmann. In diesen gesamten 13 Jahren im Untergrund beging das Trio eine ungeklärte Anzahl von Überfällen zur Geldbeschaffung. Sie ermordeten 10 Menschen, davon 9 Männer, in einer rassistisch motivierten Serie, die heute als Cheska-Morde bezeichnet werden. Sie ermordeten eine Polizistin und verletzten ihren Kollegen schwer. Und der NSU beging außerdem 2 Sprengstoffanschläge in Köln, durch die insgesamt 23 Menschen verletzt wurden. Die 3 Untergetauchten, genauso wie alle, und zwar wirklich alle, ihre Unterstützerinnen stammen aus ein und demselben politischen Milieu, das sich im Laufe der 90er Jahre entwickelt hatte. Die meisten von ihnen gehören einer Generation von neonazistischen Aktivistinnen an, die fast alle im mittleren Jahr 5 der 1970er Jahre geboren wurden. Sie lassen sich also wirklich mit Fug und Recht als eine Generation bezeichnen. Und diese Generation bewaffneter Rassistinnen und Rassisten formte in den 90er Jahren bundesweit tragfähige soziale und politische Kernmilieus und sie radikalisierten sich gemeinsam. Eckpunkte dieser Radikalisierung waren Rechtsrockkonzerte, regionale Aufmärsche, Anti-Antifa-Aktionen, bundesweite Aufmärsche und Kampagnen gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung, das gemeinsame Gedenken an Rudolf Hess, die Erfahrung von hegemonialer Macht auf der Straße, die gemeinsame Erfahrung von zögerlicher staatlicher Repression, die sich erst ab Mitte der 90er Jahre etwas verschärfte. Und da, um auch da auf David zurückzuverweisen, das meiste davon kennen wir heute noch genauso. Dieses Milieu diskutiert gemeinsam die Konzepte eines bewaffneten Untergrunds anhand von Vorbildern, die kommen aus den USA, aus Großbritannien oder auch aus Schweden. Es kursieren Schriften über führerlosen Widerstand und illegale Zellenstrukturen, die das verhasste System und dessen Profiteure angreifen sollen. Rechtsterrorismus ist kein neues Phänomen in der BRD. Zentrale Protagonisten rechtsterroristischer Gruppen aus den 80er Jahren finden wir nach dem Mauerfall in den 90er Jahren in den neuen Bundesländern wieder. Karl-Heinz Hoffmann, Peter Naumann und Manfred Röder wurden auch in Thüringen aktiv. Und es gab Berührungspunkte von allen dreien zu dem Trio in deren Phase der legalen neonazistischen Arbeit. In diesem Sinne ist unserer Meinung nach der nationalsozialistische Untergrund die terroristische Fortsetzung des seit mehr als einem Jahrzehnt durch die bundesdeutsche Naziszene propagierten Rassenkrieges im Namen einer imaginierten reinen weißen deutschen Rasse gegen die angeblich zerstörerischen Kräfte der Einwanderung. Die NSU war in diesem Sinne authentisch, sie war ein Produkt der Selbstermächtigung der neonazistischen Szene. Wir wissen ein halbes Jahr nach dem Aufliegen des NSU immer noch wenig. Seit einem halben Jahr kommen wöchentlich neue Fakten ans Tageslicht, werden neue Fragen aufgeworfen. Gleichzeitig sind wiederum Fragen, die eigentlich schon kurz nach dem Aufliegen auf dem Tisch lagen, immer noch nicht befriedigend beantwortet. Viele der in der Öffentlichkeit diskutierten oder bekannten Details stammen aus den Kreisen der anonym bleibenden Ermittlern oder aus deren Akten, die der Presse vorliegen. Es handelt sich also in den allermeisten Fällen, worüber wir reden oder was wir als Kenntnisstand voraussetzen, um Behördenzeugnisse. Um deren Glaubwürdigkeit wird erstaunlich wenig gestritten, obwohl die Rolle der Behörden ja im Fall des NSU doch so unglaubwürdig ist. Es muss auch klar gesagt werden, die Nazi-Szene der 90er war unter aufwendiger Beobachtung der Behörden, das hat jetzt erst der vor kurzem veröffentlichte Untersuchungsbericht der Schäfer-Kommission deutlich gemacht. Behördliche Erkenntnisse aus der Zeit füllen hunderte von Akten, die jetzt auch den Untersuchungskommissionsausschüssen vorgelegt werden. Und es war so, als das Trio damals 98 vor der Polizei flieht, können Landes- und Bundesbehörden wahrscheinlich auf mindestens 5 V-Leute im direkten Umfeld der Untergetauchten zurückgreifen. Warum werden die 3 nicht verhaftet und können unter dem Radar der Behörden die Infrastruktur vorbereiten, die sie ab 2001 für weitere 10 Jahre trägt? Und warum brechen im Jahr 2001 alle Erkenntnisse der Behörden ab? Dies sind zwei der zentralen Fragen unserer Meinung nach, die bisher unbeantwortet sind und deren Antworten wir leider auch schuldig bleiben müssen. Es ist unserer Meinung nach durchaus gerechtfertigt zu spekulieren. Auch die richtige Antwort auf diese Fragen müsste als eine Spekulation beginnen. Es ist offensichtlich und auch klar inzwischen, dass die Behörden am Anfang in einem unfassbar detaillierten Maße im Bilde waren. Sie fahndeten nach 3 polizeibekannten Nazis, die sie selber beim Hantieren mit Sprengstoff erwischt hatten, deren Radikalisierung, gemeinsame Radikalisierung in Jena aktenkundig war. Sie erfuhren über ihre V-Leute, dass sie weiter Kontakt zu ihren Kameradinnen hielten. Sie wussten, wer mit ihnen telefonierte, dass man sich traf, dass sie sich mit ihren Eltern trafen. Sie versuchten selbst, die Behörden, ihnen Geld für Hessen zukommen zu lassen. Sie wussten, dass sie sich Waffen besorgten. Was dachten eigentlich diese Ermittler wofür? Sie haben sie nicht gestoppt. Die Behörden in Thüringen mussten aufgrund ihrer eigenen Sichtweise auf ihre Arbeit, aufgrund ihrer eigenen Arbeitsweise sicher sein, dass Nazis, und zwar alle Nazis und nicht nur diese 3, eigentlich in diesem Bundesland nichts machen konnten, ohne durch ihr Radar erfasst zu werden. Sie trauten ihnen offiziell und auch behördenintern eigentlich nichts von dem zu, was sie schon im Jahr 2000 dann begonnen hatten, Banküberfälle, Morde und Sprengstoffanschläge. Wie es um das Behördenwissen über die Funktionsweise neonazistischen Terrors bestellt war, offenbarte sich in einem jetzt bekannt gewordenen internen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus dem Jahr 2004. Dort werden auf dutzenden Seiten Anschläge, Waffenfunde, Sprengstofflager etc. aufgelistet und Namen genannt, darunter auch die der Zwickauer Zellen. Das Fazit lautete: Ansätze für einen Rechtsterrorismus sind nicht erkennbar. Diese Behörde beschreibt uns Dutzende von Bäumen und redet sich anschließend selber und uns ein, dies ist kein Wald. Die nach den untergetauchten fahndenden Behörden versagen vollständig und das Versagen ist auch ohne Vergleich. Ein Zitat aus dem Untersuchungsbericht der Schäfer-Kommission, Zitat: Der zuständige Beamte der Zielfahndung hat bei seiner Anhörung vor der Kommission angegeben, seit Beginn seiner Tätigkeit bei der Zielfahndung im Jahr 1994 habe die Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamts 620 Personen aufgespürt. Mundlos, Böhnhardt und Schäpe seien die einzigen, die sie nicht bekommen haben. So wurde der NSU eine Organisation, deren Existenz uns allen erst bekannt wurde, als sie bereits Geschichte war. Der NSU, seine Struktur und seine Taten waren eine neue Qualität, da legen wir Wert drauf, da das auch ein Teil der Diskussion ist, und sie waren zweifelsohne Rechtsterrorismus. Der NSU erwuchs aus der konsequenten Selbstermächtigung der militanten Nazi-Szene der 90er und er konnte wachsen durch die Unterschätzung eben dieser Nazi-Szene durch die verantwortlichen Behörden. Behörden, die in fataler Selbstüberschätzung glaubten, alles Notwendige zu wissen und alles im Griff zu haben. Und die sich leider auch heute noch kritikresistent zeigen, aber das wollen wir ja sehen, ob das so weitergeht.
Ein Gutes, Kathi Lang, kann man gleich nahtlos anknüpfen, denke ich mal.
Ja, das passt perfekt, das nahtlose Anknüpfen an die Frage, warum haben denn die Behörden so versagt, ist es ein Versagen und wie kann das begründet werden? Eine Frage, die ich bestimmt nicht klären kann, sondern nur thesenartig in den Raum stellen, was denn Gründe, vor allem ideologische Gründe der Behörden sein könnten, diese Mordserie nicht erkannt und nicht aufgeklärt zu haben. Die Hauptthese bleibt dabei zu sagen, dass es sich hierbei nicht um eine Verkettung individueller Pannen oder gar so Kettenpannen handelt, sondern institutioneller Rassismus und das System von Staats- und Verfassungsschutz und die dahinterstehende Ideologie von Extremismus als Ursache angesehen werden müssen für das staatliche Nichterkennen und am Ende nicht handeln wollen, wahrscheinlich auch. Es muss somit von einem systemisch bedingten Versagen gesprochen werden und nicht von einem individuellen oder strukturell lösbaren in diesem Sinne. Was verstehen wir unter so einer Extremismusthese? Wir, der der deutsche Staat funktioniert im Staatsschutz tatsächlich auf einer Staatsschutz- und nicht auf einer Menschenrechtsthese. Es geht also darum, sozusagen ein staatliches Schutz- und Abwehrkonzept zu bieten, was sich nur danach richtet, wie der Staat geschützt werden kann. Und als Staat werden hierbei nicht Minderheiten wahrgenommen, sondern tatsächlich Behörden und staatliche Repräsentanten beziehungsweise Personen, die ein Sozialkapital bilden, was vom Staat als schützenswert wahrgenommen werden. Nicht umsonst werden sozusagen, wir hatten das schon in dem Panel davor, linker oder sogenannter linker Terrorismus, Angriffe auf Banken, systemkritische Vorgaben sehr schnell erkannt und auch als Angriffe auf den Staat wahrgenommen, wogegen wir hier eine Mordserie gegen Minderheiten hatten, die überhaupt nicht in diesem Kontext gesehen wurden. Da hat noch nicht mal der Staatsschutz ansatzweise angefangen zu ermitteln und als sich dann auch Staatsschutz eingeschaltet hat, ging es in den Bereich Ausländerextremismus, weil die Opfer ja als Nicht-Deutsche wahrgenommen wurden, egal ob sie jetzt tatsächlich einen Pass hatten oder nicht. So, das ist das Erste zu sehen, dass man dieses Konzept von Staatszentriertheit hatte, was hier überhaupt nicht greifen konnte. Es war kein Angriff auf den Staat, es waren eben nur Ausländer, in Anführungsstrichen. Und wir haben es dann noch zu tun, dass das Ganze, zumindest die Herkunft der Täter, die regionale Herkunft der drei in Ostdeutschland angesiedelt wurde, wo es Rechtsextremismus nicht ohne Linksextremismus gibt. Und insbesondere Sachsen und auch Thüringen und andere ostdeutsche Bundesländer sich immer da hervortaten, rechte Gewalt nur dann zu sehen, wenn es im Zuge von Auseinandersetzungen zu sehen war, wenn sie also auch gegen Linke ermitteln konnten. Und hier, obwohl es gerade in Sachsen immer wieder Hinweise darauf gab, dass jahrzehntelang kleingeredet wurde. Wir hatten am Anfang der 2000er Jahre noch die Aussage des damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf, die Sachsen wären immun gegen Rechtsextremismus. Da waren die 90er Jahre vorbei. Man muss sagen, dass es in den 2000er Jahren auch in Sachsen ein verändertes Verhalten gegenüber Rechtsextremismus gab. Die staatlichen Behörden fingen an zu ermitteln. Uli Jentsch hat es gesagt, das gesamte Umfeld der drei stand unter Beobachtung, es sind in Verfahren gemacht worden. Da bleibt wirklich die Frage offen, wollte man es nicht sehen, hat man es nicht gesehen, es spricht alles dafür, dass man es hätte sehen müssen. Das Zweite, was daraus resultiert, ist, dass man daraus einfach faktenresistent geworden ist. Das ist in Chemnitz, die Blatt in anderen Szene war auf dem Schirm der Behörden, das war überhaupt nicht die Frage. In so einer Ideologie von Extremismus, wo nicht das sein darf, was nicht sein soll, konnte und wollte man diese Täter nicht sehen. Man hat die Umstände der Taten, die eigentlich in einer relativ fortschrittlichen PMK-Definition, also der Definition, nach der die Polizei zu politisch motivierter Kriminalität ermitteln müsste, hätte man das erkennen können. Die Umstände der Tat, insbesondere die Betroffenengruppe, sprach dafür, hier von einem rassistischen Tatmotiv auszugehen. Man hat diese Umstände der Tat an der eigenen Messlatte nicht erkennen wollen, weil man hat weder auf Betroffene gehört, man hat in der Fokussierung auf, das sind Ausländer, da kann nur organisierte Kriminalität dahinter stehen, überhaupt nicht geguckt, in was für ein Milieu das hineinpassen würde. Und diese Geschichte setzt sich fort. Nach wie vor gibt es seitens der Behörden kaum ein verändertes Verhalten dazu zur Anerkennung von Opfern rechter Gewalt, von Todesopfern rechter Gewalt. 2/3 aller Todesopfer rechter Gewalt sind bis heute durch die Bundesregierung oder die Landesbehörden nicht anerkannt. Auch da wieder ein interessantes Beispiel aus Sachsen. Sachsen hat sich wie viele Bundesländer tatsächlich die Mühe gemacht, Todesopfer nochmal zu überprüfen und hat tatsächlich mehrere Personen jetzt als anerkannt. Es gibt so eine Nacht, das muss durch das Landeskriminalamt passieren. Und es gibt einen Jugendlichen, einen 17-Jährigen, der wurde Ende der 90er Jahre von Nazis totgeprügelt. Er wurde auf der Straße liegen gelassen, er überlebte dies nicht. Dieser wurde jetzt von der sächsischen Landesregierung als Todesopfer rechter Gewalt nach über 10 Jahren, nahezu 15 Jahren anerkannt. Und als Begründung, warum man das nicht eher gemacht hatte, wurde lapidar einbezogen, man hätte sich das Gerichtsurteil einfach nie angeguckt, in dem das schon vor Jahren festgestellt wurde. So viel zum Umgang der Behörden, überhaupt sowas wie Umstände der Tat wahrnehmen zu wollen, dass tatsächlich die Erfahrung, was nicht gesehen werden will, wird da auch nicht gesehen und wird nicht ermittelt. Was insbesondere Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre ganz stark auch unterstützend wirkte, ist, dass wir zu rechter Gewalt so eine Entpolitisierung und Verharmlosungsthese haben. Wenn man sich an die Debatten jetzt anguckt, zu zum Beispiel sogenannten jugendlichen U-Bahn-Schlägern. Da wird Jugendgewalt dämonisiert, wirklich als eine Gefährdung dargestellt. Darüber kann man sich ja extra nochmal diskutieren. Aber wenn wir über rechte Gewalt diskutieren, wird meistens gesagt, das sind Jugendliche, die sind dumm, die sind irrgeleitet, wir müssten die auf den richtigen Weg zurückführen. Und das hat viel mit einem Konzept damit zu tun, wie in Deutschland Politik angesehen wird. Politik macht nämlich in Deutschland Eliten. Das machen Menschen, die Abgeordnete sind, das machen Menschen, die meistens ein Studium absolviert haben. Dumme Nazis in Anführungsstrichen machen keine Politik. Dem wird tatsächlich unterstellt, den Schwachsinn, den ihr da verbreitet, nehmt ihr selber nicht ernst. Ihr wollt das doch gar nicht. Da steht doch kein Konzept dahinter, sondern wir klugen Eliten können euch leiten, können euch da wieder abholen. Und über diese jahrelange Verharmlosung von, das sind dumme Jungs, die wir mit irgendwie so ein paar sozialpädagogischen Maßnahmen wieder einfangen können, hat man doch überhaupt nicht gesehen, dass das Leute ernst meinen, hier hunderte Menschen umzubringen, dass das Leute ernst meinen, aus einer rassistischen Blut- und Bodenideologie Morden durch die Gegend zu ziehen. Das hat man schlicht und ergreifend im eigenen Politikkonzept nicht auf dem Schirm gehabt. Und solange sich das nicht ändert und wenn wir uns insbesondere auch nach wie vor Gerichtsurteile angucken, haben wir da ein Problem. So, das sind keine Leute, die wir irgendwo abholen, sondern die meinen das ernst, was sie da tun. Es ist natürlich auch so, und wir wissen es gerade aus der Korbstraße, dass Betroffene sich geäußert haben. Es wurde heute auch schon im ersten Panel gesagt, dass Betroffene sehr wohl gesagt haben, die Familien, wir sehen da einen rassistischen Hintergrund. Wir gehen davon aus, dass es Nazis gewesen sind. Aber Betroffene haben in diesem Verfahren keine Deutungshoheit. Die Deutungshoheit hat der Staat und wenn sich der Staatsschutz nicht einschaltet und wenn man nicht wirklich mit massiver Öffentlichkeitsarbeit, wenn das nicht passiert oder wenn nicht die Betroffenen wirklich ein hohes Sozialkapital haben, viele Unterstützerinnen, dann findet das nicht statt. Und wenn den Staat sozusagen von seiner Deutungshoheit wegzubringen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die sich Zivilgesellschaft und für alle Menschen, die sich in dem Bereich engagieren, wichtig ist, eine Deutungsthese des Staates in Frage zu stellen, weil wenn er was gemacht hat, dann falsche Deutung. Und auch da, ich denke, alle, die wir lange in dem Feld aktiv werden, uns werden dabei auch nur unlautere Interessen unterstellt. Also wir reden nur von, in Anführungsstrichen, von Todesopfern oder von rechter Gewalt, damit wir mehr Geld bekommen. Und ich sage, ich würde diesen Job echt gerne aufgeben. Es geht mir nicht darum, mehr Geld irgendwo hinzuscheppeln, in Anführungsstrichen. Das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Es mag offenere Systeme geben, aber zumindest Sachsen, und ich nehme an, in Bayern ist das nicht großartig anders in gewissen Bundesländern, herrscht die Haltung vor, wer nicht für uns ist, wer nicht für den Staat und seine Behörden ist und wer nicht sagt, das ist schon alles richtig, wie ihr das macht und wir vertrauen euch, der ist gegen uns und der ist auch gegen die Demokratie. So, und das ist so, das reicht, fängt in Sachsen, also alles, was links von CDU und FDP ist, an, also sprich von der SPD bis überall anders hin, sind sowieso alles Linksextremisten. Das wird im Plenum auch öfter so geäußert. So, was wir natürlich schon häufig hatten, ist, und das ist tragend in dem Fall, ist institutioneller Rassismus. Den Betroffenen wurde insbesondere in der Serie, weil es eine Serie war, vorgeworfen, das kann nur organisierte Kriminalität sein. Es ist ein vorherrschendes Bild, Behörden, die mehrheitlich von weißen deutschen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft zusammengesetzt sind. So, da gab es überhaupt kein Deuten dran, so, selbst als innerhalb der Behörden darauf hingewiesen wurde, von ganz wenigen zu sagen, können wir nicht mal was anderes gucken, rüttelte es überhaupt nicht an diese Überzeugung, das sind doch die Ausländer und wir wissen doch, wie das ist. So absurd die These schien. Interessant an der Debatte, und das finde ich auch immer eine Aufgabe der Untersuchungsausschüsse und der öffentlichen Debatte, ist darüber zu diskutieren, welchen Kenntnisstand, welche Fakten haben wir denn zu Racial Profiling? Also wie geht denn Polizei mit Minderheiten um? Wie viele Menschen werden denn einfach angehalten auf öffentlichen Plätzen an Bahnhöfen, weil sie in Anführungsstrichen die falsche Hautfarbe haben, die einfach mitgenommen werden? Das ist in der Debatte sozusagen, wie geht denn Polizei an Minderheiten heran und Behörden überhaupt noch nicht auf dem Schirm? Und das, finde ich, ist ein Schritt, den wir, so schlimm die Vorkehrungen waren, jetzt gehen können und die Chance, diesen jetzt auch zu thematisieren. Vielleicht auch da nochmal ein kurzer Ausflug nach Sachsen. Es gab in Sachsen noch im November 2011 auch einen Mord an einem Imbissbetreiber. Der Hintergrund ist der Fall ist in Ansätzen aufgeklärt, aber nach wie vor heißt trotzdem die Soko Aladin. Da sah Sachsen noch überhaupt kein selbst nach öffentlicher Debatte kein Bedürfnis, diese Sonderkommission umzubenennen. Und da wird heute noch gesagt, was habt ihr euch denn so? Der Laden hieß doch so. Wenn wir sagen, der war auf einer Straße, der war in einem Boot, kann man das Ganze auch Soko-Döbel nennen. Da herrscht überhaupt kein, ja, überhaupt kein ansatzweise Verständnis dafür, warum das kritisiert wird. Genauso tauchten jetzt in Ermittlungen allerdings gegen eine linke Gruppierung auf. Da wäre einer der Tatverdächtigen, ist ein afroamerikanischer europäischer Mischling mit dementsprechender brauner Hautfarbe. Ist schwarzer Deutscher, ja. Daraufhin wurde Anzeige erstattet, ist eingestellt von der Staatsanwaltschaft, man konnte darin keinen beleidigenden Aspekt erkennen. So, und es gibt dazu, also es ist tatsächlich schwierig, daran noch irgendwas zu skandalisieren, weil das, also sozusagen die Einzelfälle häufen sich und man kann da immer so ein bisschen die Geschichten aus dem Bundesland erzählen, aber da gibt es überhaupt nicht ansatzweise eine Form von Umdenken. So, wir haben natürlich in diesem ganzen Kontext, jetzt mal ein bisschen so ein paar Sachen, ist mir auch klar, so eine Relativierungs- und Mitschuldthese, also die Opfer werden selbstverantwortlich gemacht, beziehungsweise in der gesamten Debatte, und das will ich schon nochmal herausheben, es gab im Bundestag die Debatte, ob man was zur Vorurteilskriminalität ändern sollte, und da meinte der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Reveling, es, in Bezug auf die NSU-Mordserie, es handelt sich dabei um schlimmste Übergriffe auf Ausländer, aber es gibt auch die umgekehrten Fälle, auch diese dürfen wir nicht aus dem Blick lassen. Es gibt auch Übergriffe von Menschen mit Migrationshintergrund, die sich gegen Deutsche richten, weil sich ihr Lebensfrust und ihr Wut als Hass gegen Deutsche entladen. Wenige Monate nach dem Aufdecken in einer rassistischen Mordserie in Deutschland nutzt die CDU das Plattform der Bundestagsdebatte dazu, über sozusagen ihr Konzept von deutschen Feindlichkeit mit Rassismus gleichzusetzen, wieder Opfer zu Tätern zu machen und auszublenden, welche Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft diese Mordserie begünstigt haben. Ganz davon abgesehen sind Behörden, die verantwortlich sind zur Aufklärung dieser Morde natürlich auch nicht sozusagen, sind zwar dafür zuständig, aber das sind Beamtenstrukturen. Wer sich dabei auskämpft, da gibt es schon das eine oder andere Schlaglicht von sehr engagierten Personen, aber das System insgesamt bedingt eher, dass sich kritische Köpfe da einziehen. Es wird Korpsgeist gefördert und insbesondere ist es auch so, dass wir es häufig mit Personen zu tun haben, die nicht ewig lange an diesen Themen dran sind. Es sind halt Beamte, die gehen da früh hin, die machen einen Job, gehen abends nach Hause und bringen eine Einstellung mit, aber vielleicht sind sie in zwei Jahren auch schon an einer ganz anderen Stelle. Ganz im Unterschied zu NGOs oder antifaschistischen Initiativen, wo wir häufig es mit Personen zu tun haben, die da über, Uli Jentsch hat gesagt, über Jahrzehnte an Themenfeldern dran sind und in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen. So, trotzdem bleibt die Deutungshoheit bei den Behörden. Ganz davon abgesehen, das hatte ich kurz gesagt, Sachsen hat es, glaube ich, erfolgreich geschafft, so zu tun, als würde Zwickau in Thüringen liegen. Das ist ein sächsischer Ort. Das finde ich erstaunlich, die Kommunikationsstrategie der Staatsregierung dazu, wie man es wirklich geschafft hat, völlig auszublenden, dass man über 10 Jahre den Kern des Problems nicht gesehen hat. Das ist auch das Bundesland, was sich momentan weigert, die Akten zur Verfügung zu stellen, was sehr, sehr lange braucht, sich überhaupt zu entschuldigen, was auch im Untersuchungsausschuss mehr mauern würde. Also ich bin ja nicht ganz so optimistisch bezüglich des sächsischen Untersuchungsausschusses und was auch jetzt eher Verfahren gegen Menschen vorantreibt, die sich gegen Nazis zur Wehr setzen, als gegen Nazis selber. Soweit vielleicht erstmal von meiner Seite.
Möchte jemand darauf direkt reagieren? Hat jemand direkt eine Frage? Ich fand es ganz interessant, Kathi, du hast diese Entpolitisierungs- und Verharmlosungstendenzen nochmal ein wenig thematisiert. Uli, wenn man sich die Akten anschaut über die Jahrzehnte hinweg, über die Beobachtung des NSU, kann man das auch so interpretieren? Wurde das auch entpolitisiert und absolut verharmlost, auch wenn man ziemlich genau wusste, was die da treiben? Oder gab es auch mal eine kritische Stimme, die tatsächlich ein bisschen wacher war und sagte, da muss man aufpassen, da braut sich was zusammen?
Naja, also die damit befassten Behörden war ja nun schon klar, dass es um Nazis geht. Also so weit war das ja schon eine ganz klar gesetzte Geschichte. Aber es ist ja, es wird vor allen Dingen, also wenn man sich beispielsweise den Bericht der Schäfer-Kommission anguckt, das sind zwar weit über 200 Seiten, aber wer von euch gerne mal da einen tieferen Einblick in solche behördliche Arbeit haben möchte, der ist ja auch frei zugänglich, den kann man sich durchlesen. Da wird schon sehr, sehr schnell deutlich, dass es ist tatsächlich so eine Mischung aus vielen der Dingen, die auch Kati genannt hat. Also es wird an manchen Fällen, an manchen Punkten auch ganz klar deutlich, die Ermittler und Ermittlerinnen waren einfach auch schlecht. Das muss man dann auch einfach mal ganz klar so festhalten. Das war miese Arbeit. Es sind einfach die simpelsten Schlüsse aus Offensichtlichkeiten nicht gezogen worden. Da gibt es natürlich in jeder Behörde und mit Sicherheit dann auch noch auf der individuellen Ebene allerlei Begründungen oder vielleicht auch Entschuldigungen oder irgendwas in der Richtung für. Aber das hat sich ja, das ist ja im Prinzip so häufig und in so einer Menge passiert, dass es natürlich nicht hinreichend ist, da jetzt irgendwen zum Sündenbock zu markieren und zu sagen, du hast den Fehler begangen, du warst der Hauptschuldige oder sowas. Es hat ja jetzt eine personelle Konsequenz gegeben, und zwar der Leiter der Zielfahndungsabteilung des TLKA musste sich versetzen lassen, der in dem Bericht auch wirklich sehr, sehr schlecht wegkommt und auch heute noch so redet, wie er zwischen 1998 und 2001 gearbeitet hat. Das war wahrscheinlich sein größerer Fehler. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass es ist tatsächlich so, dass unter ihren Augen eigentlich diese drei gemacht haben, was sie... Sie haben eigentlich alles das gemacht, was sie vorhatten, nämlich sich eine Infrastruktur vorzubereiten, sich ein kuscheliges Heim in Zwickau eigentlich zu schaffen. Und alles, was sie dafür brauchten, mussten sie sich mühsam zusammensuchen, tatsächlich in ihrem Netzwerk. Und da gab es eigentlich wenig, was den ermittelnden Behörden nicht bekannt geworden ist. Und da stellt sich eben massiv die Frage, warum wurde daraus aus dem Offensichtlichen nicht eine einzige Konsequenz gezogen? Und von daher, selbst an dem Punkt bleibt noch die offene Frage, warum hat niemand erkannt, was da gerade passiert? Warum versteht niemand, was es bedeutet, wenn sich Nazis, die beim Sprengstoff hantieren, erwischt wurden, wenn die sich Waffen besorgen, dass die vielleicht da was mit vorhaben könnten? Also das ist wirklich grotesk zum Teil, aber es ist tatsächlich so, es wird, das ist dann wahrscheinlich schon ein Stück weit auch eine Entpolitisierung, dass eben nicht, man sowas wie Rechtsterrorismus existiert in diesem Land nicht, und zwar dekretiert von oben. Das ist einfach mal so. Und wenn das so nicht ist, dann findet man das auch nicht. Also das ist einfach, glaube ich, schon eins der Resümees. Und das hat sich ja auch auf der anderen Seite, das muss man scharf trennen, mit Sicherheit auch bei vielen Dingen, die in der Soko Bosporus passiert sind, also die dann sozusagen von der anderen Seite die Ceska-Morde untersucht haben, in ähnlicher Weise auch.
Kathi, du redest ungern von Blindheit. Du hast es, glaube ich, auch nicht ein einziges Mal wirklich verwendet, ne, in deinem Vortrag. Aber es wird so gerne oft behauptet, die Behörden seien blind. Eine Verharmlosung, oder?
Eine Verharmlosung und vor allem eine diskriminierende Formulierung. Blinde Menschen sind logischerweise in der Lage, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen. Dahingehend wäre es einfach diskriminierend, davon Blindheit zu sprechen.
Diese Beratungs- und Kritikresistenz, die man bei den Behörden so finden konnte in den letzten Monaten, David, hast du da vielleicht auch noch andere Erfahrungen probiert, hier als Verein immer wieder auch an solche heranzutreten und mit denen genau über diese Kontinuität zu sprechen und so ein bisschen mitzuhelfen oder ein Signal zu setzen, wir würden gerne mithelfen, lasst euch einfach mal auf uns ein, kommt, lasst uns miteinander reden. Gibt es solche Erfahrungen? Ein Zusammensetzen möglicherweise?
Also wir versuchen das immer wieder. Zuletzt oder zuvorletzt haben wir in einer großen Stadt in Sachsen-Anhalt, wo es einen großen Neonazi-Aufmarsch gab, vorher Kontakt aufgenommen mit der Polizei und haben ihnen einfach unsere Einschätzung gegeben, wie viele Neonazis da kommen werden. Und die Staatsschutzabteilung hatte so eine Schätzung, von der die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mir am Telefon schon eine Woche vorher sagten, das ist viel zu niedrig angesetzt. Und der Staatsschutz blieb aber bei seiner Einschätzung, ja, das werden so 300 Personen sein, die sind auch angemeldet. Sie können sich auf uns verlassen. Die Rhetorik ist dann immer, wir haben das im Griff. Also so. Und dann kam dieser bewusste Tag dieser großen Demonstration und siehe da, es waren nicht 300 Neonazis, sondern 800. Und wir haben Recht behalten und mir geht es in dem Fall nicht darum, Recht zu behalten, sondern mir geht es um die Frage, die ich auch mal in den Raum stellen will, weil ich es nicht verstehe, sozusagen. Ich verstehe nicht, dass es offenkundig in den Sicherheitsbehörden keine Fehlerkultur gibt. Also wir haben ja durchaus in den Sicherheitsbehörden hochkompetente und auch engagierte Menschen, die bereit sind, das zu tun, wofür sie bezahlt werden und manchmal auch mehr. Aber ich merke auch immer wieder, dass es sozusagen eine institutionsgebundene Frage, wo ist das Wahrnehmungssensorium? Ja, das ist das, was ich versucht habe im Eingang zu sagen. Wenn ich allen Ernstes die Auffassung vertrete, jugendkulturell orientierte Neonazis, die Gewalttaten begehen, die Rechtsrockkonzerte organisieren, dass die gar keiner politischen Intention folgen, dann bin ich eben nicht in der Lage zu sehen, was offenkundig ist. Ja? Das ist sozusagen der Punkt. Und ich glaube, um es mal ganz klar zu sagen, was sich ändern muss, das ist die Kommunikationskultur der Sicherheitsbehörden. Wir brauchen eine Bürgerpolizei, wir brauchen den Dialog mit den Sicherheitsbehörden und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Feststellung, offenkundig ist ein Geheimdienst nicht das richtige Instrumentarium, um Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und deshalb sollte man ihn schließen.
Wäre die Kommunikations- oder Fehlerkultur in den Behörden erzählen? Sitzt hier zufällig jemand? Nee, Sie haben den Arm gleich wieder runtergenommen. Schade. Aber eine Frage in Ordnung. Frage. Keiner traut sich, sich zu outen. Kommen Sie Ergebnis zu outen.
Also ich würde gern den Blick tatsächlich weniger auf die Sicherheitsbehörden legen. Nicht, weil ich daher komme, sondern weil ich finde, wir sollten noch mal was anderes diskutieren. Ich finde es richtig, dass wir in der jetzigen Situation uns in der Kritik konzentrieren auf Polizei, Geheimdienste, staatliches Versagen und Politik. Aber ich glaube, bei der Geschichte, die wir haben, also 92, 93, rassistische Pogrome in Rostock und Hoyerswerda, glaube ich, müssen wir noch mal eine andere Frage stellen. Fände ich gut, sie auch hier anzudiskutieren. Also wir haben 92, 93 versucht, uns den Pogromen in den Weg zu stellen. Wir waren meistens ein paar Stunden zu spät. Gut, in Mannheim-Schönau ist es gelungen, aber an ein paar Stellen haben wir ja auch versagt und waren nicht mit ausreichend Leuten und nicht ausreichend vorbereitet vor den Heimen. So, das ist also unser Versagen und wir haben in der Auswertung gesagt, wir haben auch deshalb versagt da 92, 93, weil wir eigentlich wenige von uns damit gerechnet haben, dass Polizei in der Bundesrepublik sich zurückzieht und diese Pogrome tatsächlich zulässt, also ich denke an das Abfackeln in Rostock. Das heißt also, da haben wir eingeschätzt, da waren wir nicht klar genug in unserer Analyse und unserer Vorbereitung. Jetzt erleben wir, dass es Rechtsterrorismus offensichtlich gibt. Ich fürchte, wir müssen feststellen, dass auch wir das Problem unterschätzt haben. Also zwei Fragen. Erstens, ja, es ist richtig, haben wir das unterschätzt? Wenn ja, warum haben wir es unterschätzt? Und die zweite, und ich finde eigentlich noch wichtigere Frage ist, wenn wir 92, 93 kennen und wenn wir jetzt wissen, dass der Staat mindestens weggeschaut hat, vielleicht auch mehr, wie gehen wir denn eigentlich mit diesem Rechtsterrorismus um?
Danke Ihnen. Möchte jemand auf dem Podium darauf direkt reagieren?
Also gerne. Unser Verein hat im letzten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und die Frage, warum wir zum Beispiel und auch viele andere, die professionell mehr oder weniger, aber auf jeden Fall sehr engagiert und seit vielen, vielen Jahren sich mit dem Themenfeld auseinandersetzen, da auch nichts erkannt haben, haben wir uns natürlich auch von Anfang an gestellt. Es gibt ja auch schon ein paar Statements, auch zum Teil sehr offene und sehr dankenswerte Statements, zum Beispiel von dem Verein Lobby e.V. aus Mecklenburg-Vorpommern zu der Frage, was zum Beispiel Professionelle dazu, was bei ihnen dazu führen kann, dass sie solche Geschichten nicht erkennen oder sich nicht angemessen darauf reagieren. Wir finden aus unserer Diskussion bei uns tatsächlich auch, es ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass wann diese Taten, wo diese Taten und wie diese Taten stattgefunden haben. Es ist nicht so gewesen, dass diese drei Bombenbauer, als die sie auch in der Szene bezeichnet wurden, aus Jena unbemerkt geblieben wären. Also in Recherchekreisen waren die durchaus bekannt. Man wusste, die sind weg. Man hat sich der ein oder andere vielleicht auch nochmal ab und zu gefragt, wo sind sie denn wohl mal? Man hört ja nichts so. Aber ansonsten war natürlich auch nicht klar, dass beispielsweise diese Mordserie wirklich tatsächlich eine rassistische Mordserie gewesen ist. Und was wir in den Städten, in denen wir auch mit Vorträgen zum Beispiel sind, und dazu gehören auch die Städte logischerweise vom Interesse her, in denen auch Morde stattgefunden haben, was da sehr viele sagen, ist eben tatsächlich, ihre Wahrnehmung ist, dass diese ganzen 2000er Jahre sehr massiv dadurch gekennzeichnet sind, dass das, was so eine Verdachtskultur oder Unkultur ist, nämlich gegenüber den migrantischen Communities, dass die gewachsen ist in der Zeit. Das wird natürlich auch in Verbindung gebracht September 11, wo halt auch klar gesagt wird, naja, also den Islamismus oder die Muslime insgesamt sozusagen als Hauptfeind zu markieren, das hat sehr viel bewegt, auch in den Städten. Das hat dazu geführt, dass eben zum Beispiel die Sicherheit darüber, dass bestimmte Taten auf jeden Fall aus der Nazi-Szene kommen würden, da sehe ich zum Beispiel einen Unterschied zu den 90ern, diese Gewissheit, die dann oft eben auch von antifaschistischen oder antirassistischen Gruppen sofort formuliert wurde, auch auf die Gefahr hin, damit vielleicht mal fatal irgendwie daneben zu liegen, das macht heute niemand mehr. Keiner traut sich. Es traut sich, auch die Presse traut sich nicht. Also wer stellt sich heute noch hin, vielleicht nur mal als Erinnerung, wer erinnert sich noch an Sebnitz? An einen Fall, der halt wirklich durch die Medien ging und wo am Ende fatale Fehleinschätzung oder zumindest irgendwas, was einem sehr auf die Füße gefallen ist. Wer erinnert sich noch an den Fall von Elias M. aus Potsdam beispielsweise? Also da sind sehr viele Sachen passiert, kombiniert auch mit anderen Dingen. Und so ein Zurückgehen von solidarischer Kultur, vor allem auch in der linken Szene in den Städten, darüber berichten eigentlich alle. Und am Ende steht, dass man halt eher misstraut als vertraut und genau da angekommen ist, wo auch die Sicherheitsbehörden sind, wo die größte Teil der Mehrheitsgesellschaft ist. Und da ist die linke Szene oder auch zum Teil oder zum großen Teil eine antifaschistische Szene auch nicht viel besser. Das ist eigentlich unsere klare Analyse.
Ich will nochmal zu dem Aspekt 1992 sagen, nochmal mit einem Bild sagen. Solange wir die 90er Jahre nicht aufarbeiten, und das hat noch nicht angefangen, solange wir die 1990er Jahre als sozusagen Schnittpunkt, leider nicht Scheitelpunkt, sondern Schnittpunkt rassistischer Gewalt nicht aufarbeiten, werden wir nicht verstehen, was wir jetzt sehen. Solange wir das Jahr 1992 nicht als das bezeichnen, was es ist, nämlich das schlimme Jahr, ja, als Anspielung an das schlimme Jahr 1937, von dem Ernst Barlach gesprochen hat, wenn es um den nationalsozialistischen Terror geht. Denn solange wir 1992 nicht als ein Schlüsseljahr beschreiben und genau analysieren, was ist in diesem Jahr abgelaufen, welche Tote hat es gegeben, welche politischen Verläufe hat es gegeben, und solange es keine Erinnerungskultur gibt, die Menschen, Schicksale, Persönlichkeiten zurück in den Fokus holt, solange werden wir nicht verstehen, was hier passiert ist.
Ich glaube, irgendjemand hatte sich als Zweite, Sie waren das, ne? Genau, bitte hier. Also, los geht's. Das Mikro kommt.
Meine Frage nochmal zu den Behörden, und es ging ja ganz viel um die Genese, Also wie ist was entstanden? Wenn ich mir das Versagen der Behörden angucke, komme ich immer wieder auf den Schluss, welcher Geist hat da was geprägt und eben auch den Aufbau zum Beispiel vom BKA, wo 2/3 der Beamten und Beamtinnen vorher aktive Nazis waren und beim Aufbau mitgeholfen haben, dementsprechend auch solche Behörden geformt sind mit einem gewissen Geist. Meine Frage da auch ganz konkret, wie kann man gegen diesen Geist was machen? Was sind eure Vorschläge?
Danke. Wir sammeln mal.
Ich würde mich unbedingt anschließen, was Herr Begrich gesagt hat, die zentrale Herausforderung, genau nochmal zu verstehen und zu erinnern, was 1992 und in den Folgejahren passiert ist. Ich glaube, ich will es noch erweitern, nicht nur welche Strukturen sich da herausentwickelt haben und bis heute wirksam sind, sondern auch zu begreifen, es sitzen ja hier ganz viele Leute in irgendeiner Form, also in diesem ganzen Bereich, Antirassismus aktiv sind, also auch zu begreifen, dass uns nicht gelungen ist, von 1992 an in die Gesellschaft hineinzutragen an Wahrnehmung der Muster rassistischer Aktivitäten und Gewalttaten. Also es ist uns nicht gelungen, in die Behörden hineinzutragen, es ist uns nicht gelungen, in die Kommunen hineinzutragen, es ist uns nicht gelungen, in die Mitte der Gesellschaft hinein ein Problembewusstsein nachhaltig zu schaffen. Und ich glaube, weil wir ganz viel darüber reden, über Wahrnehmungsmuster und was daraus an gehörlichen Aktivitäten oder Nichtaktivitäten im Zusammenhang mit diesen Worten passiert ist. Ich glaube, das ist, was die Herausforderung sein muss, also diese Erinnerungskultur zu schaffen und dann unsere Fehler aufzuarbeiten, dass wir uns möglicherweise viel zu viel in kleinen Gruppen und zu wenig in die ganz offensiv in die Mitte der Gesellschaft hineinbewegt haben mit unseren Forderungen und Wahrnehmungen und auch Erkenntnissen.
Herzlichen Dank für diesen Einwurf. Die gab es hier auch noch? Ja.
Also ich denke eigentlich, dass wir auch Teil des Problems sind. Also nochmal auf den vorherigen Sprecher gerichtet in den 90er Jahren. Ich habe es so empfunden, auch ich war Teil der antifaschistischen Szene, dass es überwiegend eine Anti-Nazi-Politik war, aber keine antirassistische. Und dass auch in der deutschen weißen Linken Rassismus eigentlich niemals thematisiert war. Es gab keine Verbindung zu der türkischen Community in der weißen Linken. Kaum. Vielleicht in Großstädten, vielleicht aber auch im Land, in den kleineren Städten gab es das nicht. Und auch die deutsche Linke hat da versagt. Ist meine Meinung.
Ich wollte auch noch ein bisschen was erweitern, und zwar Kontinuitäten. Im Grunde genommen können wir ja noch ein ganzes Stück weiter zurückgehen. Also Anfang der ganzen Ausgrenzungsdebatte ist ja der Kolonialismus. Und wenn wir dann in die Nazi-Zeit reingehen und uns betrachten, dass Joschka Fischer zum Beispiel vor 2 Jahren das Dossier da eröffnet hat, wo ganz klar ist, dass die Kontinuitäten zurückreichen bis in die Nazi-Zeit, dann ist es auch nicht unverständlich, dass in den hierarchischen Strukturen, die wir haben, die Ausgrenzung weiterhin passiert. Was aber viel wichtiger ist, und das ist in dem Bereich, wo jetzt auch schon ein paar Mal hingedeutet wurde, ist hier, was passiert unter uns. Warum sitzen auf einem Podium wie diesem hier keine schwarzen Menschen? Wir reden über Rassismus. Und das ist jetzt kein Angriff, es ist einfach nur eine strukturelle Analyse, die ich mache, weil ich mir verschiedene Foren, Podien immer wieder anschaue und immer wieder feststelle, es geht hier um NSU, es geht um Morde, wo türkische Community, griechische Community hauptsächlich betroffen ist. Aber diese Ausgrenzung, die passiert, passiert in dem Sinne, warum können schwarze Menschen nicht genauso wie weiße Menschen dazu thematisch Stellung beziehen oder werden nicht von vornherein angefragt? Dankeschön.
Zwei Sätze nur zu den beiden Beiträgen davor. Wir sind ein Teil des Problems. In dem Kontext ist mir wichtig, dass man sowohl Exotismus wie den Paternalismus auch reflektiert, der bei der antirassistischen Bereich wichtig ist. Dann zu diesen Begrifflichkeiten, um die es mir geht. Ich danke mir erstmal für die tollen Beiträge und gerade das mit der Blindheit, wo ich seit Jahrzehnten gegen kämpfe und dann auch immer mich melde, dass das jetzt mal von vorne kam in so einer Klarheit. Und genau darum geht es mir, wenn dann Cem Özde mir im Deutschlandfunk vor 4, 5 Jahren sagt, in einem Interview, die Rückführung muss Roman stattfinden. dieser Rückführungsbegriff ist also in der Politik angekommen. Das fiel mir nur gerade ein, weil er gerade von Josef Fischer sprach, dem ich mal einen in die Fresse geworfen habe. Und jetzt meine Hauptsache. Hier wird jetzt mantramäßig immer Sicherheitsbehörden. Gestern bei der Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung auch. Kann man nicht auch mal, wenn man dieses Ganze schon hier offenlegt, detailliert kritisiert, auch mal in Anführungsstrichen, hier brauchen wir es jetzt nicht mehr, auch sagen, sogenannte Sicherheitsbehörden, wessen Sicherheit, ich höre Deutschlandfunk von morgens bis abends, Sicherheitsbehörden in Syrien, Sicherheitsbehörden im Iran, der Parkwächter da unten ist Sicherheitsbehörde, immer nur jeder fünfte Satz Sicherheitsorgane, Sicherheitsbehörden, Sicherheitsbeamte. Kann man da nicht mal ein bisschen konkreter werden? Wir brauchen das ja jetzt hier nicht, weil wir relativ intern sind, weil wir wissen, worüber wir reden und es sowieso die ganze, wie es gestern hieß, das Behördenbashing oder Polizeibashing gibt. Aber es ist ja so. Und dementsprechend auch mal diesen Fragen, wessen Sicherheit?
Danke. Gut, lasst uns mal kurz innehalten, gleich. Ja? Ich denke nochmal, welcher Geist weht in den sogenannten Sicherheitsbehörden, vollkommen richtig, der Einwurf, finde ich. Und welche Kontinuitäten sind da festzustellen? Dazu lässt sich bestimmt einiges sagen, Kathi.
Ich finde es ja immer, also auf jeder von diesen Veranstaltungen, wo ich war, habe ich immer gesagt, dass es sozusagen die kompetenten Beamten gibt und so. Und man trifft die auch, aber das fällt ihm dann immer auch auf. So, da muss einfach sagen, die Mehrheit da geht ja mit einem ideologischen Raster ran, das ausgrenzend ist, das diskriminierend ist, das geprägt ist von Extremismusdenken, was geprägt ist von Rassismus. So, das kann man auch mal sagen, dass die Behörden in der Mehrheit und damit das Außenbild, was sie verkörpern und an dem sie auch nicht arbeiten, ist, dass sie nicht gewillt sind, ihre Struktur zu verändern und wie oft wir das fordern, ich fürchte, sie werden es nicht tun. So, da kann ich jetzt natürlich das positive Beispiel nennen, sagen, die Berliner Polizei hat zumindest Ansprechpartnerin für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, aber das fällt dann auch schon raus, für andere betroffene Gruppen gibt es die auch nicht so, aber bundesweit gibt es noch eine andere, noch ein Bundesland, was das eben so hat. Dahingehend bin ich so ein bisschen leid immer, sagen wir müssen da ran und so weiter und so fort, weil das, also es ist nicht so, dass es die Gesprächsangebote nicht gegeben hat, es ist nicht so, dass ich immer wieder sage, wir würden da was tun, sie wollen es einfach nicht und ich finde es dann an irgendeinem Punkt, würde ich mal sagen, auch leid. So, das ist das System immanent, solange die Behörden nicht erkennen, dass sie das Problem sind, dass die Ideologie, unter der sie arbeiten, das Problem sind, brauche ich da nicht zehnmal irgendwelche Bildungsmaßnahmen angedeihen zu lassen. So, weil die Beamten wechseln und solange es strukturell dort keine Veränderungen gibt, würde es auch überhaupt nichts helfen. Was helfen würde, also wir werden noch den Ausblick nach Großbritannien haben, ist eine unabhängige Polizeikontrollkommission. In Deutschland beschwert man sich über die Polizei bei der Polizei. Das ist sinnlos. Also, Beispiel, wo das irgendwie zu Erfolg geführt hat, ich kenne da keinen so und ich mache die Arbeit seit ein paar Jahren, dass es so sinnlos diese Dienstaufsicht sich so schwer loszuschicken, dass wir es nicht mehr tun. So, warum denn auch? Dann auch, das ist so ein bisschen das eine, das ist ein bisschen, dass ich denke, wenn, also wir hatten ja schon den Verfassungsschutz prinzipiell abzuschaffen, weil er einfach die Verfassung, also wenn die Menschenrechte nicht schützt und die Behörden, da müsste man so ganz grundlegend mal mehr diese Fragen dazu machen, was man da verändern könnte, das wäre mir sogar irgendwie Podium, den ich verändern und nicht sagen können. Was man aber tun kann, da vielleicht auch so ein bisschen der Aufruf, da die Lobbyarbeit zu machen, in die Politik zu gehen, nicht nur CDU, CSU und FDP sprechen in Blasen oder von Relativierung, sondern das ist sozusagen so ein bisschen Politik im Immanent, dass man eigentlich ungern Nestbeschmutzer und Nestbeschmutzerin sein will. Das heißt, wir sprechen jetzt immer von Menschenverachtung, wir sprechen von Fremdenfeindlichkeit und niemand sagt, was es ist. Das ist Rassismus, das ist Homophobie, das ist Antisemitismus, das ist Sozialdarwinismus, das kann man so benennen. So. Und da sage ich auch, das muss auch durch, sozusagen, wenn wir über Implementierung reden, wenn wir über Veränderungen reden, wenn wir über die politisch motivierte Kriminalität reden, dann muss das da so benannt werden. Da steht in der PMK steht nach wie vor Rasse drin. Das wird auch in keinster Weise irgendwie als Problem gesehen. Und das sind schon so Stücke, wo ich sage, da könnte man ran und auch sozusagen auch Beamte zwingen, anders zu handeln. Also ich bin da so ein bisschen weg von diesem, man wird die da belehren, sondern ich glaube auch tatsächlich, wenn man die Behörden kurzfristig was ändern will, dann wird man sie wohl zwingen müssen.
Ich würde noch gerne eine, zwei Bemerkungen zu diesen strukturellen Problemen der Jugend auch im Verhältnis zu Rassismus loswerden. Also weiß, also es ist ein bisschen schwierig, sozusagen in so einer Veranstaltung mit diesem Setting eigentlich dann nochmal eine Diskussion aufzumachen, die zum Teil auch nach meiner Wahrnehmung eigentlich auch eine innerlinke Diskussion ist. Zum Teil, ich finde viele von den Bemerkungen auch ganz richtig. Aber auch da würde ich tatsächlich sagen, mich damit anschließen, das ist auch ein Teil der Aufarbeitung der 90er Jahre. Also ich kann das aus einer Berliner Blickwinkel eben auch nur sagen. Und natürlich hat es auch ganz massive Gegenwehr gegen Nazis gegeben aus der türkischen Community. Und zwar nicht zu harmlos. Also, aber auch denen ist der Zahn gezogen worden. Das muss man auch ganz klar so sehen. Eberhard hat darüber auch so ein Buch geschrieben. Also da gibt es schon sehr viel. Und das Problem ist an der Geschichte, das lässt sich eben nicht so einfach nebenher machen oder hier auch über ein Panel oder eine Besetzung des Panels auf irgendeine Art und Weise konterkarieren oder sozusagen aufheben. Aber jede Diskussion in der Richtung, glaube ich, ist total wichtig. Wir sagen auch immer, es muss sozusagen gerade jetzt geschafft werden, das wieder umzudrehen, was bisher schiefgelaufen ist. Diese ganze Spaltung, die ein Teil der Rahmung dieses Problems ist, die müssten wir jetzt eigentlich genau umdrehen in einer Situation, wo wir uns dessen bewusst werden, zu welchen Folgen das führt. Das ist mit Sicherheit eine harte Nummer. Aber wir denken, ohne das wird es auch nichts werden. So, das ist, denke ich,
wichtig. Ich würde ganz gerne die letzte Wortmeldung nochmal.
Geantwortet.
Gerne. Können wir gleich nochmal machen. Ja. Möchte jemand dazu noch antworten?
Ich hatte das bei Ihnen nicht als Frage verstanden.
Ich habe es auch nicht. Ich dachte auch, es wäre eine Anmerkung, ein Einwurf. Haben Sie eine konkrete Frage dazu nochmal? Wollen Sie jemanden von den Referenten ansprechen dazu?
Ja, was sind Strategien dazu, dass das passiert?
Was sind Strategien dazu, dass das passiert? Ja. Über diese Kontinuität und Geist und Kontinuität. Eigentlich war das auch so eine Frage, oder? Die Besetzung des Podiums, ja. Die Besetzung des Podiums. Wir wurden alle gefragt, ob wir Lust und Zeit hätten, das hier zu machen. Und ich erachte das als sehr wichtig und gesagt, klammern das.
Also, glaube ich auch in dem Fall. Ich kann da gerne ein oder zwei oder drei Sätze zu sagen. Also auch wieder nur aus der Berliner Sicht. Da würde ich sagen, also wenn wir uns angucken, wer sich vorrangig mit Rassismus, Diskriminierung und anderen ausgrenzenden Mechanismen beschäftigen, dann sind das die Organisationen, die aus dem migrantenpolitischen oder aus dem migrantischen Bereich kommen. Das ist so. Diejenigen, die sich, oder sind eben Selbstorganisationen. Und diejenigen, die sich, ich sag mal so, um den harten neonationalsozialistischen Strukturen und zum Beispiel um den bewaffneten Rassismus kümmern, sind de facto reine weiße deutsche Veranstaltungen als Organisation.
Aber wer werden dann unter die Gewalt der rassistischen, strukturierten Mentalität dieser Gesellschaft so als Opfer? Und warum in dem Zusammenhang in es gibt keine Möglichkeit, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und die anderen Protagonisten auch zur Sprache, so die Möglichkeit einfach darzustellen. Das ist meine Frage. Warum nicht?
Also ich bin nicht in der Lage, darauf zu antworten. Also
darum ging es.
Ja, also mein Verständnis von diesem Panel hier ist halt, Auskunft zu geben über die Strukturen des bewaffneten Rechtsextremismus in Deutschland. Und da ist sozusagen natürlich das Problem, da ist die Frage, wo sind die sozusagen an dem Punkt die Opfer oder diejenigen, die Betroffene sind. Aber dieses Hearing versucht es sozusagen ja über verschiedene Panel auch abzubilden. Und dies ist jetzt nur das eine davon.
Es ging um die Frage, meine Reaktion ging um die Frage von meinen Kollegen. Okay.
Also ich glaube auch, wenn man braucht ein Mikro, der Herr wollte auch noch was sagen.
Also ich finde das ist nicht das erste Mal, dass ich gefragt wurde, wo ich auf Veranstaltungen saß. Und ich finde, es ist eine zweischneidige Sache, weil über die extreme Rechte, Nazis und Rassismus zu reden, sage ich trotzdem, das ist ja auch ein Teil, der aus der Mehrheitsgesellschaft kommt, der ich angehöre. So, das heißt, ich finde es genauso, sagen, es ist prinzipiell erstmal ein Problem, was wir als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft uns auch stellen müssen. Also die Fragen, die wir auch haben nach, nicht ausschließlich, aber die Frage nach zum Beispiel einer innerlichen Debatte, finde ich wichtig und richtig. Und da zu sagen, wir setzen da jemand hin, der damit erstmal gar keinen Berührungspunkt hat, würde ich zu Recht
sagen. Das ist doch die größte, also an dem Punkt fängt es jetzt wirklich an, komisch zu werden, weil ich bin auch Teil der Mehrheitsgesellschaft. Und eben auch jetzt grenzt ihr mich aus. Also das ist doch ganz komisch, was da jetzt abgeht.
Hautfarbe ist immer wieder ein Angriffspunkt bei Hetzvorgängen und dergleichen mehr. Das ist ein Thema.
Das wurde aber hier auch schon erläutert.
Weil sie an der Hautfarbe als fremdständig erkennbar war.
Das wurde aber auch schon gesagt und in Frage gestellt, wie die Polizei umgeht mit Minderheiten, die als sogenannte Minderheiten, ob sie sind oder nicht, deutsche Staatsbürger oder nicht deutsche Staatsbürger, erstmal so stigmatisiert werden, aufgrund ihrer Hautfarbe. Entschuldigen Sie, ohne Mikrofon, ohne Mikrofone können die Übersetzer und Übersetzerinnen nicht arbeiten. Und ich würde auch gerne, weil wir leider gleich schließen müssen und Sie möglicherweise noch eine kurze Pause brauchen, um dann ins nächste Panel zu gehen, der hat sich schon so lange gemeldet, wollen wir Sie jetzt zu Wort kommen lassen. Das ist eine total wichtige Debatte und sicherlich wäre es schön, auch dazu noch mal ein Panel einzurichten. Es ist ja erstmal vorbildlich, dass so ein Hearing überhaupt stattfindet. So, bitte.
Können wir die Pause auch kürzer machen?
Ja. Nein, wir nicht. Können wir nicht, weil ich leider einen Anschlusstermin, also Sie können natürlich weiter diskutieren. So, bitte.
Ich habe noch eine Frage, weil es ja hier darum geht, auch um Kontinuitäten bewaffneter Rechtsextremismus. Auch wenn jetzt der NSU zumindest in der Form, wie wir ihn kennen, jetzt wahrscheinlich Geschichte ist, ist wahrscheinlich der Rechtsextremismus oder bewaffnete Rechtsextremismus in Deutschland nicht Geschichte. Meine Frage wäre jetzt doch an die Referentinnen und Referenten. Könnt ihr Aussagen dazu treffen, wie wird das eigentlich diese NSU-Geschichte in der militanten Neonazi-Szene rezipiert? Gibt es da sozusagen viel positives Feedback, woraus man ziehen könnte, okay, da gibt es sozusagen Strukturen, die genau dort ansetzen können oder die da weitermachen. Und das Zweite ist, was bedeutet das dann eigentlich für die antifaschistische Recherche, Information, Analysearbeit, wenn man sieht, okay, man hat jetzt das 10 Jahre nicht erkannt, was dort passiert ist, was bedeutet das für die Zukunft, um solche Fehler nicht nochmal zu wiederholen?
Ich will noch mal was zu der Debatte der Zusammensetzung der Folien sagen, weil ich finde die Problematisierung vollkommen richtig. Die Folie, ich gehöre auch zu dem Kreis der Leute, die diese Veranstaltung hier mit vorbereitet hat, sozusagen. Insofern finde ich es auch wichtig, mich jetzt aus dem Publikum daraus dahin zu Wort zu melden. Diese Breite der Folien ist zu eng. Die Diskussion wird zu eng geführt und die wird in zu zersplitterten Stäbchen geführt. Es gibt eine unzureichende Kommunikation zwischen einem eher antifaschistisch organisierten Spektrum, was überwiegend aus mehrheitsgesellschaftlich weißen und deutschen, immer schon deutschen Gruppen und Organisationen debattiert wird und Organisationen von Migrantinnen, schwarzen Deutschen, Minderheitenorganisationen, die sich mit Themen beschäftigen, die hier auf dem Panel in der Tat mit einer Rekonstruktion, die 1992 beginnt, nicht angemessen thematisiert werden, weil natürlich die Tradition von Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt sehr viele, also um Jahrhunderte davor zurückreicht. Und insofern markiert sich diese Kritik auch nicht zufällig an diesem Panel, denke ich. Und insofern ist es für mich eher ein Hinweis darauf, dass wir versuchen müssen, diese Debatte breiter zu gestalten. Dazu gehört für mich eben nicht nur einzufordern, dass man zum Beispiel mobile Beratungsteams und Opferberatungsstellen in die Finanzierung weiterhin bekommt oder auch die dringend förderwürdigen Archive wie APRABIT oder IDA, wo ich dringend aufrufen will, dass man die fördert, sondern dass man auch danach schaut, was macht eigentlich gerade der Migrationsrat, was machen Selbstorganisationen, denen fehlt auch Geld, Antidiskriminierungsstellen werden hier und da geschlossen. Also es gibt sozusagen noch eine ganze Reihe breiterer Themen, über die man reden müsste. Wir müssen darüber reden, warum wir zu Sarrazin zum Teil nicht so aufgewacht sind wie zur NSU und so weiter. Also es gibt tatsächlich eine Debatte, die, finde ich, hier anfangen müsste und die sich genau an der Kritik Warum diskutieren wir nicht weiter, wie wir leben wollen und warum sind hier Leute nicht auf dem Podium und andere doch eigentlich starten müsste? Und dazu würde ich in Zukunft weiter eher einladen, als das jetzt als Problem zu beschreiben. Danke.
Ich würde es immer ganz kurz, das darum meinen, ich habe das als Statement verstanden, was Sie gesagt haben. Ich finde das auch ein richtiges Statement. Die Frage ist nur, wenn Sie die an mich telefonisch stellen, was soll ich dazu sagen, außer zu sagen, ich nehme das als Statement wahr. Und zu sagen, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen. Das ist so, darum war sozusagen, nur um das kurz zu erklären, das Nachhaken nach einer Antwort schwierig für uns hier vorne zu formulieren, warum wir hier sitzen, weil für mich, ich fand es total wichtig, hierher zu kommen und darüber zu reden. Und für mich ist das wichtig, auf eine gleichberechtigte Austausch und Diskussion mit einem Publikum oder im Saal gemeinsam zu führen. Das ist, glaube ich, geht hier nie, oder hoffe ich, dass es hier niemanden anders geht.
Könnt ihr mich einfach aufs Podium holen?
Gerne, gerne. Möglicherweise im nächsten Panel, denn unsere Zeit ist jetzt tatsächlich überschritten. Es tut mir leid. Macht mich vielleicht unbeliebt, aber ich denke, wir haben sehr viel Diskussionsstoff. 3:55, das nächste Panel wartet. Das muss ich auch kurz vorbereiten und die Chance sollten wir den Kollegen und Kolleginnen auch geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre sehr anregende Diskussion. Wir nehmen die Wahl weiter.